BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Vorgestern mit dem Palmsonntag hat sie begonnen, die Karwoche, auch große oder heilige Woche genannt. Und es gibt viel, viel Brauchtum in diesen Tagen. Gründonnerstag haben wir spezielle Speisen, die oft grün sind, so wie die neuen Kräutersuppe. Wir fragen nach, woher kommt denn die Farbe grün und was hat es mit diesem Grün auf sich? Außerdem fliegen an diesem Tag die Glocken nach Rom. Es ist der Tag des letzten Abendmahls und der Fußwaschung. Tags drauf der Karfreitag. Dieser Tag und der Aschermittwoch in der katholischen Kirche gebotene Fastentage. Und weil die Glocken in Rom sind, werden Karfreitags Ratschen benutzt. Auch das ist ein spezielles Thema. Und wer kann über solche Dinge kompetente Auskunft geben und mit wem kann man darüber besser ratschen als mit unserer BR-Heimat-Brauchtumsexpertin Dorothea Steinbacher. Herzlich willkommen, Dorothea Christi.
Guten Morgen, Johannes.
Ja, es geht natürlich dann auch um Vorbereitungen fürs Osterfest. Du bist ja gern auch mit kulinarischem Brauchtum unterwegs oder hast du einen Fokus drauf?
Ja, weil zu jedem Fest gehört natürlich ein gutes Essen. Und da ist die Karwoche richtig, obwohl es ja eigentlich eine Woche der Besinnung und eine sehr ernste Woche ist, eine richtig stressige Woche in der Küche. Also da werden Eier gefärbt und Osterfladen gebacken und Osterlampen und putzt wird, das ganze Haus wird putzt, weil alles schön sauber sein muss. Also da gibt es einiges zu berichten, damit es dann an Ostern was kurz zum Essen gibt.
Dann haben wir das Feld heuer zusammen, Ostermontag, 1. April. Werden wir ja, auch noch ein bisschen in den Blick nehmen.
Das ist wieder ein ganz lustiges Zusammentreffen. Ostermontag und 1. April mit 1. in den April schicken. Und dann ist Ostern schon fast vorbei, wenn wir dann am nächsten Sonntag den Weißen Sonntag haben.
Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Dorothea Steinbacher, wenn wir auf den Tagesheiligen schauen, der hat nun mit Ostern und mit der Karwoche gar nichts zu tun und ist auch gar nicht so bekannt. Aber du hast mir im Vorgespräch gesagt, du hast eine interessante Geschichte mit dabei. Denn heute ist Castulus.
Heute hat der heilige Castulus Namenstag. Und alle, die vielleicht noch auf den Namen Castulus getauft sind, denen gratulieren wir ganz herzlich zum Namenstag. Früher war es so, dass so in der Gegend um Moosburg und Freising natürlich einige Castulusse gegeben hat. Die nehmen jetzt ab. Aber ich glaube, der Kindergarten heißt immer noch nach dem heiligen Castulus. Und natürlich gibt es in Moosburg bei Freising das ganz wunderbare Castulus-Münster. Das wissen viele Leute nicht, die jeden Tag mit dem Zug durch Moosburg fahren und sagen, ja, außer dem Bahnhof kenne ich da nichts, gibt es da was Besonderes? Und dann sage ich mir, ich muss das Münster anschauen. Das ist eine wirklich sehenswerte Kirche mit vielen Details. Unter anderem hat es einen ganz besonderen Patron neben der Jungfrau Maria, nämlich den heiligen Castulus. Und der Castulus ist in der Frühzeit sogar zum Patron der Hallertau gekürt worden. Also mit dem haben sie die Hallertauer ganz schön identifiziert, mit dem Castulus.
Wie sind Sie drauf gekommen, dass Sie dieses Patronat, was verbindet die Hallertau und den Castulus? Das hören wir jetzt gleich, denke ich.
Ja. Die Reliquien sind aus Italien, aus Pavia, wo die zunächst waren, sind die in dieses Münster übertragen worden. Der Castulus ist in Italien als Märtyrer gestorben, vermutlich als Märtyrer. Die Sage sagt es zumindest, oder es ist die Überlieferung, im 3. Jahrhundert schon, er war also einer der sehr frühen Christen und soll ein Kämmerer des Kaisers Diokletian gewesen sein und sich dann aber als Christ offenbart haben, also geoutet, würde man heute sagen, und sich und anderen Christen Verstecke geliefert haben. Und daraufhin wurde er als Märtyrer hingerichtet, und zwar indem er kopfüber aufgehängt und dann lebendig in einer Sandgrube begraben wurde. Das ist an Grausamkeit kaum zu überbieten, was die sich da immer überlegt haben. Ich sage das nur deswegen, weil das nämlich sein Attribut erklärt, nämlich eine Schaufel oder einen Spaten. Es ist meistens mit einer Schaufel oder einem Spaten abgebildet, beziehungsweise andersrum, wenn man irgendwo einen Heiligen sieht, der liebevoll einen Spaten umarmt, dann ist es der heilige Castulus, weil das ist ein ganz seltenes Attribut. Und das ist bei uns in Südbayern also eigentlich der Castulus. Und die Reliquien sind dann eben nach Moosburg in das Münster gekommen. Und wurden dort aufbewahrt und hoch verehrt, und er ist zum Schutzpatron der Hallertau geworden. Wahrscheinlich nicht umsonst, weil dieser Spaten oder diese Schaufel ihn als einen der Ansässigen ausgewiesen hat. Also das ist ein Handwerker, das ist einer, der zupacken kann, das ist einer, der einen Bohnen umgrobt und so. Das ist da sehr einfach ausgelegt worden. Und unter anderem ist er der Patron der Rostdiebe geworden. Oder ach, der aha. Eigenartig, wieso die Rostdiebe den heiligen Castulus zu ihrem Patron erklärt haben. Und da war er dann natürlich wie so eine Art Volksheld, weil die haben ihn, bevor es losgezogen sind, angeblich um Beistand gebeten. Mhm. Da ist dann sogar ein berühmtes Lied entstanden, wo auch der Castulus angefleht wird, dass er also die Rostdiebe beschützen möge. Und
Im Lied heißt sogar, das hören wir nachher, das habe ich extra vorbereitet, ja. Im Lied heißt sogar, es geht um einen Schimmi.
Es geht um einen Schimmi, genau. Mhm. Also ganz besondere Rösser, ganz besonders wertvolle Rösser. Also dieser Castulus hat angeblich tatsächlich gelebt, ist wirklich ein Heiliger, der aus Italien, die Reliquien kamen aus Italien in
dieses Münster. Wobei ich da nochmal einhaken möchte, aus der Zeit, wo er das Martyrium erlitten haben soll. Ich meine, da gibt es ja viele Märtyrer eben, aber das ist ja verbürgt, dass Diokletian, wo er, was die Lebzeit war, Diokletian ja noch einmal so wahnsinnig gewütet hat unter den Christen.
Ja, also da sind sehr viele ums Leben gekommen und sehr viele hingerichtet worden. Also die diokletianische Christenverfolgung ist ja sprichwörtlich. Also das ist eine der schlimmsten Zeiten gewesen für diese frühen Christen. Nur weiß man eben nicht mit absoluter Sicherheit, wie die Details waren, weil das einfach so unglaublich lang her ist und weil das so detailliert nicht aufgezeichnet ist, sondern hauptsächlich erst einmal mündlich überliefert worden ist und dann natürlich frühe Chronisten was aufgeschrieben haben, da aber gern das alles noch ein bisschen aufgeblasen, ein bisschen dramatischer gemacht haben und so. Also da verlasse ich mich nicht drauf, auf diese detaillierten Biografien der angeblichen, dieser frühen Christen und diese detaillierten Grausamkeiten, die ja auch immer so hervorgehoben wurden von den Chronisten, um die Grausamkeit der sogenannten Heiden zu betonen.
Und auch wiederum das Leben des Heiligen seinerseits wiederum
zu erhöhen
und rauszustellen.
Genau.
Also, wobei für den Gläubigen und den Religiösen spielt ja die nachprüfbare geschichtliche Wirklichkeit nicht die erste Rolle. Also das muss man ja, finde ich, auch immer sehen, oder?
Absolut nicht. Also das machen nur wir jetzt im Nachhinein, die wir das Ganze auch ein bisschen kritisch hinterfragen, ob das wirklich so war. Aber über Jahrhunderte, also seit im 7., 8., 9. Jahrhundert, es ist gar nicht ganz gesichert, wann das war, die Reliquien nach Moosburg kamen, haben sich große Wallfahrten entwickelt und die haben auch bis weit ins 17. Jahrhundert gedauert, obwohl um 1600 rum, im Jahr 1604, die Reliquien dann nach Landshut übertragen worden sind. Oder ein Großteil der Reliquien zumindest. Und auch dann haben die Wallfahrten sind zwar zurückgegangen, weil halt diese verehrten Reliquien, die Überbleibsel des verehrten Heiligen nicht mehr da waren. Aber trotzdem war das noch ein Zentrum der Castulus-Wallfahrt, die sich natürlich dann auch ein bisschen auf Landshut verlegt hat, aber nicht in dem Ausmaß, wie es in Moosburg vorher war. Und in Moosburg, in dem Münster, erinnert aber noch einiges an diesen heiligen Castulus und an diese Verehrung. Also erstmal gibt es eine Statue, wo er am Eingang, wo er die Gläubigen begrüßt quasi, da ist er aber mit dem Schwert und mit der Märtyrerpalme dargestellt, da hat er keine Schaufel in der Hand. Aber auf Bildern, auf Tafelbildern ist er mit der Schaufel in der Hand abgebildet. Und er steht auch im Hochaltar. Neben anderen Figuren als eine zentrale Figur. Und eine ganz interessante Nebengeschichte ist, dass im Chor auch eine Figur des heiligen Sebastian steht, der ja viel bekannter ist als der Castulus, war angeblich der Schwager von ihm. Also diese feinen verwandtschaftlichen Beziehungen im 3. Jahrhundert, ob man die so genau weiß, das ist nicht sicher, aber es heißt immer, er war der Schwager vom heiligen Sebastian, der also wesentlich bekannter ist, der ja bekanntlich mit Pfeilen beschossen und so gemartert wurde. Der hat aber ja, wie wir alle wissen, diesen Pfeilbeschuss überlebt. Der ist dann gesund gepflegt worden von der Frau vom Castulus. Das war nämlich die heilige Irene. Und deswegen ist vermutlich diese Sebastian-Statue da im Chor in Moosburg. Und das ist eine sehr qualitätvolle Schnitzerei. Die stammt wahrscheinlich vom Meister von Rabenden, der ja einer der berühmtesten gotischen Schnitzer ist. Mhm. Überhaupt in der Kirche in Rabenden steht der Hochaltar von ihm. Und da steht also der Sebastian, der Schwager von dem Castulus. Das sind so Kleinigkeiten, die einen erfreuen, wenn man in dieses wunderbare Münster anschaut. Dann gibt es noch ein Chorgestühl, das man sich sehr genau anschauen sollte. Also ein Chorgestühl zeichnet ja immer Klosterkirchen und Stiftskirchen aus. Das waren einfach die Sitze für die Mönche und für die Geistlichkeit, dass sie während der unglaublich langen Chorgebete nicht stehen mussten. Die Gläubigen sind ja früher in der Kirche gestanden. Das war ja nicht bestuhlt für die Gläubigen, das Hauptschiff. Und so hat man in den großen Kirchen dann eben ein Chorgestühl platziert, damit die Geistlichkeit sich da niederlassen konnte. Und wenn man sich diese feinen Schnitzereien anschaut, dann ist es wirklich eine Freude. Also auch wenn man sich jetzt für den Castulus nur in der Nebensache interessiert, aber es gibt so viele wunderbare Bildwerke da anzuschauen. Und das ist eine ganz besondere Überraschung, dieses sehr gut erhaltene Münster mit einem romanischen Tympanon noch am Eingang. Also auch für Kunsthistoriker eine wahre Freude.
Also eine Reise wert nach Moosburg auf jeden Fall.
Eine Reise nach Moosburg lohnt sich allein wegen dem Münster schon, wegen dem heiligen Castulus, dem Patron der Hallertau.
Habe die Ehre auf Bär Heimat, unser Vormittagsratsch heute mit Dorothea Steinbacher. Dorothea, Gründonnerstag, damit endet die Karwoche. Und ja, dieses Grün, ich habe irgendwann mal gelernt, es hat mit Grün gar nichts zu tun, es käme von Greinen. Dann liest man wieder, es hat wahrscheinlich doch mit Grün zu tun. Was sagt die Expertin dazu?
Ja, die Expertin hat auch gelernt ursprünglich einmal, dass es wahrscheinlich nichts mit Grün zu tun hat, sondern dass es von Greinen kommt, von Weinen, dass vermutlich die Menschen da geweint haben, weil der Tod Christi bevorsteht und weil er das angekündigt hat. Inzwischen nimmt man an, dass es eigentlich doch mit Grün zu tun hat, mit der Farbe Grün. Und zwar kommt es aus vorchristlicher Zeit, wo man immer schon nach dem Ostern und diese Tage, das Osterfest und alle Tage, alle Feiertage drumherum, sind ja eigentlich ein Fest des Frühlings. Man hat ja immer schon auch in vorchristlichen Zeiten den Frühling gefeiert, die Wiederkehr der Sonne, die Wiederkehr der Wärme und der Fruchtbarkeit, wenn alles wieder grün wird. Und das ist ja das Augenfälligste in der Zeit. Wie dann plötzlich, kaum wird es warm und Sonne scheint ein bisschen und gerade ist noch alles noch verschneit gewesen, explodiert das Grün förmlich. Und man hat dann natürlich auch nach dem langen Winter, die Körper waren ausgezehrt und müde und man hat sich schlecht ernährt früher, weil einfach diese Versorgung nicht da war mit frischer Nahrung, ist man in die Natur rausgegangen und hat das erste Grün, was essbar war, wieder zu sich genommen, auch als Heilnahrung. Da gibt es einige Beweise dafür. Und diese vorchristlichen Traditionen, die einfach überall, wo ein entsprechendes Klima war, dass es halt im Winter quasi kalt und weiß und frostig ist und erst im Frühling wieder grün wird, also in ganz Europa eigentlich, wo das Klima so war, da haben die Leute sich auf diese grüne Nahrung so gefreut und haben die als Heilnahrung zu sich genommen und um den Frühling zu feiern. Und das ist dann irgendwann in den christlichen Kult übergegangen.
Geradezu eine Sehnsuchtsfarbe.
Grün eine Sehnsuchtsfarbe, ja. Die sich ja nicht nur jetzt mit dem Gründonnerstag, also am Gründonnerstag zeigt und an den Speisen, die man da zu sich nimmt und an dem Namen des Gründonnerstags, sondern schon eine Woche vorher, wir haben am 17.03. die heilige Gertraud von Nivelles gefeiert. Die heißt im Volksmund die erste Gärtnerin. Also da muss man zum Gärtnern anfangen. Und die Gertraud, die ist auch gegen die Mäuseplage. Neben dem heiligen Magnus ist die Gertraud die Anti-Mäuse-Heilige. Das hat mit ihrer Biografie zu tun, mit ihrer Darstellung. Aber die Gertrud als erste Gärtnerin im Frühling am 17.03. Und am gleichen Tag hat in Irland der heilige Patrick, der Patron von Irland, seinen Namenstag. Auch bei ihm ist alles grün. Letztes Wochenende war der St. Patrick's Day in München mit einem großen Umzug, wo die grün die dominierende Farbe ist. Und das sind beides Heilige, die mit Sicherheit auf irgendwelche vorchristlichen Frühlingsgötter oder Göttinnen draufgesetzt wurden. Also grün ist die dominierende Farbe in dieser Zeit. Und grün hat dann, ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass auch diese Farbe grün einfach dem grünen Donnerstag seinen Namen gegeben hat.
Wenn ich danach fragen darf, weißt du, wie es in anderen Sprachen, wie heißt der Gründonnerstag in anderen Sprachen oder in anderen Erdteilen? Da könnte es ja unter Umständen anders sein, weil für den, was weiß ich, Christen im Amazonasgebiet, die brauchen kein Sehnen nach Grün.
Die brauchen kein Sehnen nach Grün, aber die feiern auch anders, die feiern Ostern anders. Die feiern zwar schon das Hochfest Ostern, aber nicht in dieser Abstufung wie wir, dass wir uns da langsam über Gründonnerstag, Karfreitag und so weiter annähern. Also da wird schon ein bisschen anders gefeiert. Und wie bei uns der Karfreitag zum Beispiel, Kar heißt, der kommt von Trauer oder Trauern, so heißt er im Englischen Good Friday. Also da nimmt man nicht unbedingt an, dass das einer der ernstesten Tage des Jahres im Glauben ist.
Ich erinnere mich an einen Sizilienbesuch, eine Sizilienrundfahrt, wo wir in Trapani Station gemacht haben am Osterwochenende. Da gibt es eine Karfreitagsprozession und links und rechts der Prozession, das ist ja Volksfest. Da sind Stände, genau. und Zeug, also da geht's zur.
Genau, das ist auch in Südspanien, in Andalusien so, überall in Andalusien an Ostern. Das sind riesige Prozessionen mit Tragfiguren, die von 30 Männern getragen werden müssen, weil die so schwer sind. Und da ist die ganze Stadt ist auf den Beinen und flankiert also diese Prozession. Und direkt, wenn diese Tragfiguren vorbeigetragen werden, dann bekreuzigen sich schon die älteren Frauen. Und das ist schon ein Mitleiden, wozu das ja eigentlich auch mal gedacht war. Und 2 Meter weiter sind die Zuckerwatte-Ständer, wo sie die Kinder drum irgendwie
aber
reißen.
Gut, ich habe vorgegriffen, genau. Wir sind ja nur am Abendmahl.
Wir sind beim Gründonnerstag. Ja, ja, ja. Und diese grünen Speisen am Gründonnerstag, diese Betonung auf Grün und auf dem Essen, passt natürlich sehr gut zusammen mit der mit dem christlichen Feiertag ist es ja nicht in dem Sinn, es ist ja nicht arbeitsfrei oder so, aber mit der christlichen Feier des letzten Abendmahls. Also da geht es auch ums Essen. Jesus feiert mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl und kündigt ihnen schon an, dass jetzt seine schwere Zeit quasi beginnt mit dieser Geschichte, ehe der Hahn dreimal kräht, wirst du mich verraten haben. Und am Anfang dieses Abendmahls wäscht er seinen Jüngern, die zum Essen gekommen sind, die Füße. Das ist auch etwas, was dann in unseren Feierlichkeiten aufgenommen wird mit der Fußwaschung. Damit stellt er sich auf eine Stufe mit nicht nur den Jüngern, sondern mit den Sklaven, mit den Dienern, die üblicherweise in diesen Ländern, wo es staubig und wüstig und heiß ist, wo man also mit offenen Sandalen unterwegs war, die man dann ablegt am Eingang des Hauses. Da waren die Sklaven dann bereit, um den Geladenen die Füße zu waschen. Und das übernimmt Christus am Beginn des letzten Abendmahls. Das heißt, er ist da sehr demütig und dienend. Und diese Fußwaschung ist ja auch ein Teil unserer Gründonnerstagsfeierlichkeiten, die bis heute bei uns überlebt haben, neben den grünen Speisen. Mhm. Und diese grünen Speisen, ich habe vorher gesagt, es gibt da schon auch sehr frühe Nachweise dafür, für diese grünen Speisen, so eben wieder aus dem englischsprachigen Gebiet, also von der Insel aus Irland, die ja auch sehr früh christianisiert wurde, die also durchaus vergleichbar ist mit der christlichen Entwicklung bei uns. Da gibt es den 9-Kräuter-Segen, den 9-Herbs-Charm, wo also wirklich 9 Kräuter aufgeführt sind, die in eine Mischung kommen, die man da zu sich nehmen soll. Und die 9 Kräuter sind bis jetzt nicht ganz eindeutig identifiziert, alle, aber einige. Und viele davon sind auch unsere Frühlingskräuter, die wir zu uns nehmen. Und denen wurde natürlich magische Wirkung zugesagt. Also die sollten vor Krankheiten das ganze Jahr überschützen und vor Schlangen und Würmern und allem Greislichen, was man sich so vorstellen kann. Aber Tatsache ist, das ist natürlich überhöht, aber Tatsache ist wirklich, und das begreifen wir langsam auch wieder, dass es sehr sinnvoll ist, solche Wildkräuter noch dazu im Frühjahr zu nehmen im Vergleich zu den teilweise hochgezüchteten Gemüse, was da so arm im Supermarkt rumliegt. Und einige dieser Kräuter, die man aus diesem neuen Kräutersegen, aus diesem englischen neuen Kräutersegen, der dann von vielen frühen Heilpflanzenkundlern wieder aufgenommen wurde und wiederholt wurde. Also der ist ganz zentral. Das ist zum Beispiel die Brennnessel, das sind die Wegerich, also Breitwegerich und Spitzwegerich. Das ist der Fenchel und das sind einige, die Brunnenkresse zum Beispiel. Und auch das behaarte Schaumkraut, also das kennt kaum jemand, aber es wächst überall. Man muss sich das nur mal raussuchen. Schmeckt super, fast wie Brunnenkresse. Und ist extrem Vitamin C-haltig und einfach unglaublich gesund. Und das sind alles Kräuter, die man auch bei uns findet, jetzt genau. Und aus denen man sich tunlichst einige Gründonnerstagssuppe machen sollte.
Da muss man jetzt euch zwei zusammenspannen, Dorothea Steinbacher und Astrid Süßmuth. Und dann haben wir für das Brauchtum in der Karwoche die perfekte Mischung. Weil genau. Das, was du gerade da empfiehlst, ist ja auch, das könnte man auch von der Astrid hören. Ja,
können wir auch von der Astrid hören. Mhm. Genau. Aber also wer jetzt weder eine ungespritzte Wiese zur Verfügung hat, noch die Zeit hat, der kann sich natürlich auch einfach grüne Speisen aus anderen Kräutern oder anderen Gemüse machen. Also ganz beliebt in München typisch ist die Kerbelsuppe, die Kräutelsuppen. Macht man Kerbelsuppen. Das ist das Kraut, was es am Gründonnerstag überall zu kaufen gibt. Man kann was mit Spinat machen. Auf jeden Fall dieses grüne Essen am Gründonnerstag ist eine kulinarische Tradition, die wirklich die Zeiten sozusagen überlebt hat und wo es einfach schön ist, wenn man das nachempfindet und sich was Grünes kocht. Und gesund ist auch noch.
Wir reden gerade über Brauchtum am Gründonnerstag. Und da sind wir gerade bei kulinarischem Brauchtum mit Dorothea Steinbacher. Kulinarisches Brauchtum am Gründonnerstag ist ja fast unerschöpflich, wenn ich mir das so anschaue.
Ja, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, solange sie grün sind. und deswegen heißt im Volksmund der Gründonnerstag ja auch Speispfinster. Pfinster ist ja der Donnerstag im Bayerischen. Und er heißt aber nicht nur Speispfinster, also weil da wirklich das Essen dominiert und weil es um das letzte Abendmahl geht, sondern auch Anlasspfinster. Das ist also der kleine Anlasstag, der große Anlasstag ist von Leichnam.
Das hat mit Anlass, da bin ich des Bayerischen nicht mächtig. Das hat mit Ablass nichts zu tun.
Nein, das hat mit Entlass zu tun. Nämlich mit dem Entlass aus der Kirchenstrafe. Also die mit einer Kirchenstrafe belegt waren, die wurden früher am Gründonnerstag aus der Kirchenstrafe entlassen, vor dem Hochfest Ostern, wo also quasi alles wieder gut war und wo diese Strafen dann einfach zu Ende waren. Und daher heißt der Gründonnerstag auch Entlasstag. Und im Bayerischen halt der Entlasspfinster, weil Donnerstag. Und auch einem Ei hat der Antlasstag, der Antlasspfinster seinen Namen gegeben, nämlich dem Antlassei.
Ein vorgezogenes Osterei.
Ein vorgezogenes Osterei, genau. Das haben die Hähner nämlich, also die Hähner am Gründonnerstag gelegt haben, das waren die Antlasseier. Das waren ganz besonders wertvolle Eier. Aha. Die hat man besonders gekennzeichnet, hat es dann natürlich auch nicht gleich gegessen, sondern zu den Ostereiern, die man gefärbt hat normalerweise und gekocht hat. Und hat sich aber besonders gekennzeichnet, dass man es gewusst hat. Und je nachdem, wie fleißig die Hähner waren, hat dann jeder beim Osterfrühstück ein Antlass-Ei gekriegt. Und wenn die Hähner nicht so fleißig waren und es hat nur ein oder zwei Antlass-Ohr gegeben, dann hat man die nur zerstückelt, damit jeder ein Stückerl vom Antlass-Ohr kriegt. Also bis zu die Kinder herunter.
Weil so hochgeschätzt.
Ein Kind, was beim Osterfrühstück ein Antlass-Ei oder ein Stückel davon isst, wird sich das ganze Jahr nicht verirren und immer nach Hause zurückfinden. Und Erwachsene, die ein Antlass-Ei essen, die werden gesund bleiben. Und also das ist sehr wichtig, diesem Antlass-Ei hat man also wirklich magische Wirkung, besonders auf Krankheiten und bei den Kindern auf Verirren zugesprochen. Also das war dieser Antlass-Pfinster oder Speispfinster, das war ein wichtiger Tag von die Ohr her und vom Essen her. Und
Also ein Antlass-Ei, das probieren wir jetzt mal. schauen wir mal, wie es...
Dass die nicht mehr verirrst.
Ja, verirren oder das weniger, aber wenn für Gesundheit und alles, was man... Also jedenfalls eine wichtige Sache.
Dass man immer gesund bleibt, genau. Mhm. Und noch etwas, was ich vorher schon angedeutet habe, mit der Fußwaschung, die Christus an seinen Jüngern vorgenommen hat. Diese Fußwaschung hat man dann sogar am Bayerischen Hof aufgenommen, und zwar war das der besonders gläubige Wilhelm V., der Wilhelm der Fromme.
Ach, da sind wir noch in der Herzogzeit aber, oder?
Da sind wir noch in der Herzogzeit, ja, Kurfürsten sind es erst 1623 geworden. Also das war noch Herzog Wilhelm V., der Fromme. Der hat das eingeführt, diese Fußwaschung am Hof. Und da sind dann bis ins 19. Jahrhundert, davon gibt es dann auch Darstellungen, die zwölf ältesten Bayern nach München in die Residenz eingeladen worden. Die sind neu eingekleidet worden. Und dann hat der bayerische Kurfürst, also erst der Herzog, dann der Kurfürst, später die Könige, haben diesen 12 ältesten bayerischen Männern die Füße gewaschen. Es gibt da genaue Beschreibungen, da heißt es, je nach König. Also die einen haben wirklich da hingelangt sozusagen, und dann wurde ihnen ein Handtuch gereicht und dann haben sie sogar noch rumgetrocknet. Und manche sind dann offensichtlich nur mit so einem Kandel rumgegangen und haben die Füße benetzt mit Wasser. Und diese 12 ältesten und teilweise heißt ärmsten Männer, die sind dann neu eingekleidet worden, die haben dann Sackerl mit Geld bekommen, sind auf mit rotem Tuch ausgeschlagenen Stühlen in der Residenz gesessen. Und gleichzeitig hat die Kurfürstin in der Zeit der Kurfürsten 12 Mädchen die Füße gewaschen. Und das hat es eben bis weit ins 19. Jahrhundert hineingegeben. Interessanterweise, und diese Fußwaschung gibt es auch heute noch. In manchen Gemeinden werden dann entweder 12 Menschen aus der Gemeinde da eingeladen oder vom Pfarrgemeinderat oder so. Also einfach eine symbolische Fußwaschung, die im Übrigen zum Beispiel auch auf der Fraueninsel in dem Frauenkloster vorgenommen wurde, weil... Die Fastenzeit bedeutet ja nicht nur, dass man fastet, sondern die Fastenzeit bedeutet immer auch ein Hinwenden zum Nächsten, also ein Mitleiden, ein Fastenopfer bringen und eine besondere Hinwendung zu leidenden oder armen Menschen. Und so kannten die Chiemseklöster 3 große, reiche Spendentage, hat das geheißen. Das waren Maria Verkündigung, Gründonnerstag und Karfreitag. Also Maria Verkündigung war ja gestern, am 25. März. Dann der Gründonnerstag und Karfreitag. Und da heißt, jeder Arme, der auf der Herreninsel an die Pforte kam, erhielt einen Laib Brot und einen Pfennig. 3.000 bis 4.000 Arme fanden sich an solch einem Tag zum Spendenempfang ein. Das muss man sich mal vorstellen. 3.000 bis 4.000 Menschen aus dem Chiemgau oder so
fahren auf die Insel rüber.
Auf die Insel mit den großen Rennern, weil es da ein Brot und ein Pfennig Geld gibt.
Weil du sagst, Herreninsel heute kein Kloster mehr, auf der Fraueninsel schon. Das war Augustinerchorherren.
Ursprünglich waren es Benediktiner, ganz ursprünglich, das erste Kloster. Und nach den Ungarn Einfällen hat sie das erst einmal erledigt gehabt und dann haben die Augustinerchorherren das übernommen und waren die längste Zeit dann die Mönche auf der Herreninsel. Und auf der Fraueninsel ist das Kloster ja mit der Aufklärung, mit der Säkularisation nur kurz fast zugemacht worden. Und dann hat aber Ludwig I. auf Petitionen hin den Schwestern erlaubt, wieder zurückzukehren und das Kloster wieder zu betreiben. Unter der Auflage, wie bei vielen Klöstern, hat er das gemacht, dass sie eine Schule betreiben. Und so kam es dann zu der Schule auf der Fraueninsel.
Das nur nebenbei.
Aber in der Hauptzeit, also in der Zeit, in der das Fraueninseler Kloster auch Zuflucht für viele war und Zuflucht für viele Arme, die also bedürftig waren, wurde auch am Speispfinster am Gründonnerstag 12 der kleinsten Kinder in der Hofmark Frauenchiemsee durch die Frau Äbtissin unter der Kreuzgangtür durch das rechte Füßchen gewaschen. Also das war dann schon eine sehr piekfeine Angelegenheit. Mhm. Da mussten also die 12 kleinsten Kinder da jeweils den Fußsaal durchstrecken. Und dann hat sich die Frau Äbtissin da bemüht, da diese Fußwaschung vorzunehmen. Aber das Tolle für die Kinder, also die Hauptsache war ja, dass jedes Kind ein Stückchen Lebzelten, eine Feige, ein Laibel Brot und ein Pfennig bekommen hat. Also diese Fußwaschung und dieser Brauch des Fastenopfers und der Spende am Gründonnerstag gibt seit vielen, vielen hundert Jahren in unterschiedlichen Formen.
Schöne Sache eigentlich, nicht nur eigentlich, wenn auch symbolisch vorrangig, aber wenn man das so will, gelebtes Christentum, wo man sich natürlich wünschen täte, dass es uns gelingen würde, das über den Gründonnerstag hinaus etwas mehr zu praktizieren.
Zu retten, genau. Und ein letztes, was mit dem Gründonnerstag zusammenhängt und was ganz wichtig ist, auch im Hinblick auf das Osterfest dann ein paar Tage später, das ist, dass nach dem Gloria die Glocken verstummen in der Kirche.
Das wollte ich schon lange mal fragen. Wie kommt man zu dieser doch sehr, ich will mal sagen, träumerischen fast schon Vorstellung, die Glocken fliegen nach Rom, was soll denn sowas?
Ja, die Glocken müssen ja irgendwo hin in der Erklärung. Man kann ja nicht sagen, die schwingen jetzt einfach nicht hin und her, obwohl es natürlich alle gewusst
haben. Ja, man könnte doch sagen, aufgrund von Grabesruhe oder was weiß ich, aus Respekt vor unserem Herrn, aber dass man sich so ein schönes so ein Bild ausdenkt.
Ich glaube, das hat man für die Kinder sich überlegt. Sag ich jetzt.
Gibt es da einen mal. Ursprung? Gibt es da einen Urheber, die Gebrüder Grimm oder der Papst XY im Jahre 950? Oder seit wann gibt es dieses Bild?
Das weiß ich nicht. Das weiß man nicht, vermutlich. Das hat sich einfach so entwickelt, dass die Glocken nach Rom fliegen. Und zwar im gesamten christlichen Mitteleuropa sagt man, die Glocken fliegen nach Rom. In unterschiedlichen Ländern ist das dann unterschiedlich interpretiert worden. Also der Grund ist wegen der Grabesruhe, hast du ja schon gesagt. Dann muss alles ruhig sein, weil ab Karfreitag liegt Christus im Grab. Also erstmal natürlich noch diese Ölberggeschichte und dann und dieser schwere Gang zur Kreuzigung, da muss alles ruhig sein, da gilt dann auch, dass man keine lauten Arbeiten machen darf, dass man nicht singen darf und nicht pfeifen darf, dass man nichts mit Eisen machen darf, was an die Nägel erinnert, dass man nichts mit Hammer und Säge machen darf, dass man nicht in der Erde graben darf, also da gab es unglaublich viele Vorschriften, das sind wirklich ganz ruhige Tage, besonders der Karfreitag. Das weiß ich noch, als Kind war auch bei uns auf dem Land draußen, wo immer einer sagelt oder hämmert oder irgendwas macht oder was zusammenschneidet oder so. Das war totenstill. Also da hat sich wirklich jeder dran gehalten. Und so fliegen also der Legende nach die Glocken nach Rom. Aber wenn die am Sonntag wiederkommen, dann bringen sie natürlich was mit. In manchen Ländern, nicht bei uns, aber in manchen Ländern bringen uns da was mit. Und deswegen ist es eine schöne Geschichte, die sich bis heute gehalten hat. Auf jeden Fall verstummen die Kirchenglocken und am nächsten Tag übernehmen dann die Ratschenkinder.
Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat mit unserer Brauchtumsexpertin Dorothea Steinbacher. Dorothea, du hast es gerade angesprochen, die Glocken sind nach Rom geflogen. Karfreitag, wirklich Totenstille. So war es früher, zumindest auf dem Dorf. Und auch heutzutage, es ist auch in der Politik oder als weltlicher Tag ein stiller Feiertag, so gilt es, jetzt völlig unabhängig vom Religiösen. Aber für gläubige Menschen, die den Karfreitag begehen, natürlich ein großer Tag, ein gebotener Fastentag bei den Katholiken. Wobei interessanterweise, bei uns ist es ein Feiertag. In Tirol, so kennen es bei uns gleich über die Grenzen über, ist es kein Feiertag.
Ja, das wird ganz unterschiedlich gehandhabt, genau. Aber es ist trotzdem eben ein ernster Tag und ein ruhiger Tag. Und in christlicher Sicht der traurigste Tag eigentlich des ganzen Jahres, wenn nämlich Christus stirbt. Am Karfreitag um 3 Uhr nachmittags ungefähr, so wurde das festgelegt, soll der Tod eingetreten sein. Und am Karfreitag findet ja diese ganze engere Passion statt mit Pontius Pilatus und dem Kreuztragen und dem Weg nach Golgatha und dieser Kreuzigung und dann im Tod. Was also am Palmsonntag schon gelesen wurde, in Kurzform nochmal interessanterweise, weil das ja der Anfang dieser Karwoche ist. Und deshalb, weil er dann eben auch gekreuzigt wurde und am Kreuz gestorben ist, hat sich die Kreuzverehrung als ganz zentraler Punkt in der christlichen Karfreitagsfeier herausgebildet. Noch gar nicht so in der Frühzeit des Christentums, sondern erst im 4. Jahrhundert, nachdem die Kaiserin Mutter Helena das Kreuz wieder aufgefunden hatte. Also die Mutter von Konstantin, der das Christentum ja dann zur Staatsreligion erklärt hat und wo es dann endlich zu Ende war mit den Christenverfolgungen. Und dessen Mutter, die Helena, hat der Legende nach ja das Kreuz aufgefunden. Und von da ab hat sich dann die Kreuzverehrung entwickelt. Und auch am Karfreitag wird also besonders das Kreuz verehrt, stellvertretend dafür, dass man eben an die Kreuzigung Christi denkt und die Gläubigen gehalten sind, mit ihm mitzuleiden. Und deswegen ist es auch einer der beiden allerstrengsten Fasttage im Jahr, neben dem Aschermittwoch. Und am Karfreitag ist das Herdfeuer gelöscht worden, spätestens in der Früh. Das ist deswegen so interessant, weil man ja früher ängstlich darauf bedacht war, das Herdfeuer das ganze Jahr über am Laufen zu halten, weil es ja schwierig war, Feuer zu machen. Und da ist das Feuer gelöscht worden. Mhm. Man hat eh nur kalt gegessen, wenn man überhaupt was gegessen hat, nur sehr wenig und kalt. Und das Feuer kommt dann wieder mit dem Osterfeuer in der Osternacht. Also es ist ruhig. Es ist kalt, man hat nichts gegessen oder nur sehr wenig und man hat sich hauptsächlich also mit Kreuzverehrung und mit dem Gedenken an den Tod Christi beschäftigt am Karfreitag. Heutzutage wird wahrscheinlich in vielen Familien werden Eier gefärbt, wird gebacken, also wird sich auf Ostern vorbereitet, aber eigentlich ist es ein strenger, ernster Tag, der Karfreitag. Mhm.
15 Uhr fällt mir gerade ein, bedeutsame Zeit, ja, bedeutsame Tageszeit, Todeszeitpunkt Christi, so wird's gesagt, auch der Zeitpunkt, wo Glocken gegossen werden. Das weiß ich wegen dem, weil ich mal in Innsbruck in der Glockengießerei habe bei einem Glockenguss zuschauen dürfen und die Glockengießer machen den Glockenguss, wenn, dann am Freitag um 15 Uhr.
Das ist interessant, das wusste ich nicht. Ja, dem muss man nachgehen. Das finde ich jetzt sehr spannend. Ja, genau. Auf die Karfreitagsratschen sind wir vorher schon kurz gekommen.
Genau, weil die Glocken fehlen.
Die Glocken fehlen und dann sind die Ratschenkinder rum. Ratschen mit so Holzratschen, die also mit solchen dünnen Holzlatten wird dann so ein rotierendes Zahnrad quasi gedreht und das macht dann so ein klapperiges, schnarrendes Geräusch und das sind die Ratschen, da gehen die Kinder durchs Dorf und laden also zur Messe ein, statt der Glocken und ratschen aber auch den englischen Gruß und kriegen dafür gekochte Eier früher oder jetzt vielleicht was Süßes. Also Ratschenkinder sind immer noch unterwegs, aus einigen Regionen wissen wir das. Das ist auch ein schöner Brauch, der sich erhalten hat. Früher haben es natürlich nur die Buben machen dürfen und inzwischen sind auch die Dirndl dabei. Gott sei Dank. Ja. Und früher gab es Karfreitagsprozessionen, die aber inzwischen bis auf ganz wenige abgekommen sind, weil da ist teilweise sehr wild zugegangen.
Karfreitagsbrauchtum, es ist einiges noch hinten runtergefallen, aber wir haben uns vorgenommen, dass wir für die nächste Stunde ins Osterbrauchtum starten. Ich denke, so machen wir es. Oder vielleicht, wenn wir einen Nachklapp haben, wenn uns während der Nachrichten noch was einfällt, was wir zum Karfreitag unbedingt brauchen, das schieben wir nach. Aber ansonsten würde ich sagen, in der nächsten Stunde geht es dann auch um kulinarisches Brauchtum, natürlich rund um Ostern. Da haben wir wiederum Gebildbrote und was fällt mir da ein? Osterfladen, das Osterlamm natürlich. Also wir haben noch viel zum Ratschen mit unserer Brauchtumsexpertin Dorothea Steinbacher. Ich freue mich auf die nächste Stunde.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzleberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Und ich freue mich, dass sie heute wieder bei uns im Studio ist. Unsere Brauchtumsexpertin Dorothea Steinbacher aus dem Chiemgau.
Ja, Johannes, die zweite Stunde.
Wir haben in der vergangenen Stunde über Brauchtum am Karfreitag schon geredet und ja, Brauchtum am Karfreitag. Vor allem in der Barockzeit hat man ja Wert drauf gelegt, die ganzen biblischen Geschehnisse richtig anschaulich zu machen. Zeugnisse davon sind viele Spiele und Prozessionen aus der Zeit und so auch am Karfreitag.
Ja, also diese Begeisterung auch am Theater spielen, die wird den Bayern nachgesagt, und besonders den katholischen Bayern und besonders der Barockzeit. Also entwickelt haben sich sowas wie Dreikönigsspiele und so, also schon im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Aber also gerade die Barockzeit war natürlich begeistert von theaterhaften Inszenierungen dieses biblischen Geschehens. Und was bietet sich da mehr an als die Geschehnisse in der Karwoche? Und es gab also diverse Passionsspiele zu den einige haben sich erhalten, wie wir wissen, Oberammergau und Erl zum Beispiel, ja. Es gab.
Oder Wahl, bei mir fällt mir jetzt gerade ein.
Oder Wahl, ja, genau, das habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm, weil es so weit weg ist, aber bei dir Wahl auf jeden Fall. Und es gab Karfreitagsprozessionen. Ganz viele Karfreitagsprozessionen. Von Niederbayern bis Franken, überall gab es Karfreitagsprozessionen. Die sind dann zunehmend immer wieder verboten worden. Die Leute wollten sich das erst nicht nehmen lassen, weil das natürlich, das hieß zum Schluss Karfreitagskomödie, haben sie es genannt. Mhm. Und da ahnt man dann schon, was da los war. Mhm. Da gab es natürlich den Jesusdarsteller, den Judasdarsteller. Das waren die beiden, die also am allerschlimmsten zusammengestoßen sind quasi. Weil den Judas haben die fürchterlich verprügelt, weil das war ja so die Geschichte, weil der war so böse, weil er den Christus verraten hat. Und der Christus ist von Pontius Pilatus und von den Schächern ganz übel malträtiert worden, auch während dieser Karfreitagsprozessionen. Also da hat es schwer Verwundete und Verletzte gegeben, immer wieder. Also es sind einige Karfreitagsprozessionen nachgewiesen, die dann gerichtsmäßig geworden sind. In Deckendorf hat es auch nicht gegeben. Da müssen sie den Judas so verprügelt haben, dass der ins Krankenhaus gekommen ist. Und so sind diese Karfreitagsprozessionen verboten worden.
Doch etwas aus dem Ruder gelaufen,
muss man schon sagen. Und das hat natürlich auch dem Ernst des Tages nicht entsprochen. Außerdem ist es den Aufklärern sehr zu Pass gekommen, diese ganze Theaterinszenierung da zu verbieten, weil das einfach nicht dieser strengen Auslegung gefolgt ist, dass man sachlich bleibt und da kein Theaterstück draus
sozusagen
macht.
Sozusagen katholische Show.
Katholische Show, die also eigentlich im 17. Jahrhundert durch die Jesuiten eingeleitet worden ist, die sich also da sehr bemüht haben, dem einfachen Volk, was ja die Bibel nicht lesen konnte und auch keinen Zugang zur Literatur.
Wobei, das muss man vielleicht auch erwähnen,
also
mit hehren Absichten. Genau. Also es war ja nicht.
Wollten da kein Gaudi machen.
Es war nicht, die Ursprungsabsicht nicht. War nicht die Show.
Nein, die Ursprungsabsicht war weder die Show noch die Gaudi noch irgendwie das Volk lustig zu unterhalten oder so, sondern die ursprüngliche Absicht war, den ungebildeten, unbelesenen, nicht in der Lage seien, dass die Bibel und die Geschichte lesen können, diese Geschichte irgendwie nahe zu bringen. Und das macht man am besten visuell, indem man das spielt oder darstellt. Also das gab es schon immer, indem man es auf Tafelbilder in die Kirche malt, diese Geschichten, oder indem man es freskiert. Früher die gotischen Kirchen, die waren bunt mit Fresken ausgemalt, mit den Geschichten der Heiligen, mit der Christusgeschichte, mit der Mariengeschichte und so weiter.
Vor dem Hintergrund hat ja auch Franz von Assisi das mit dem Skriptengeschehen versucht darzustellen, wenn ich es richtig weiß.
Hat die erste,
also auch in dieser Absicht, das anschaulich zu machen.
Genau, die erste Krippe angeblich aufgestellt. Und weil du Franz von Assisi sagst, also auch in Assisi, wenn man an diese wunderbaren Fresken denkt in der Ober- und Unterkirche in Assisi, das ist ja ein bunter Bilderbogen mit der biblischen Geschichte. Und in der Absicht, eben dann später durch die Jesuiten, die im 17. Jahrhundert nach München geholt wurden, dem einfachen Volk diese Geschichten klar zu machen. Auch durch diese Umzüge, auch durch diese Theater- oder bösartig Komödie genannten Spiele, die aber dann natürlich eben im Volk so beliebt waren, dass die halt aus dem Ruder gelaufen sind. Also da sind Flagellanten mitgelaufen, die sich selber gegeißelt haben, dass bis sie Blut überströmt war. Und wie gesagt, der Pontius Pilatus und seine Soldaten haben also den Christus gequält und die Zuschauer haben den Judas verprügelt und so ist Zugang. Und die Karfreitagsprozessionen sind bis auf ganz wenige dann wirklich ausgestorben, verboten worden.
Dieses aus dem Ruderlaufen gibt es bei einer anderen Anschaulichmachung, aber dann Gott sei Dank nicht, wenn man schaut auf die heiligen Gräber. Das kann man doch auch in diese Richtung ein bisschen deuten, oder? Anschaulich machen.
Absolut. Also um mit dem gestorbenen Christus mitleiden zu können, vor allem auch mit seiner Mutter und mit dem Johannes, seinem Lieblingsjünger, der da auch in der Kreuzigungsszene immer dargestellt ist, haben sich die heiligen Gräber entwickelt, also ein tatsächlicher Nachbau oft im Altarraum einer Kirche mit farbigen Prospekten, hat man es früher genannt, also farbigen Kulissenwänden oder auch bemalter Leinwand, wo dann Gebäude aus dem Orient und Palmen aufgemalt sind, so wie man sich das vorgestellt hat, diese Szenerie. Und in der Mitte ein Grab, oft tatsächlich durch irgendwelches Tuffgestein dreidimensional nachgebaut, ein Grab von innen oft beleuchtet, wo dann eine geschnitzte Christusfigur vom Kreuz abgenommen im Grab liegt. Aber das ist offen, sodass man den blutüberströmten, dornengekrönten Christus im Grab liegen sehen kann und davor seine Andacht halten. Und das ist einfach anschaulicher, wie wenn man einfach nur die Geschichte hört.
Ich habe da einen speziellen Bezug dazu, weil mein Papa war ja Bildhauer und Holzschnitzer. Der hat für die Pfarrgemeinde in Wertach bei uns eben einen wirklich lebensgroßen Grab-Christus geschnitzt. Von daher kenne ich von Kindheit an, habe ich so einen leibhaftigen Jesus, toten Jesus vor mir. Also ganz bewegend, da habe ich ganz berührende oder ja Erinnerungen dran. Wobei ich sagen muss, wie ich dann später, weil diese, wie es du gerade beschreibst, diese heiligen Gräber in der barocken oder Rokoko-Manier erlebt habe. Bei uns zu Hause jetzt nicht, aber ich muss gestehen, ich habe das dann eher als bunten Kitsch immer empfunden. Aber so darf man es nicht deuten, oder?
So darf man es eigentlich nicht deuten. Also im ersten Moment denkt man natürlich, wenn man an so ein ganz prunkvolles heiliges Grab hinkommt. Bei uns gibt es eins in Hügelwörth, was jetzt leider dieses Jahr nicht aufgebaut wird. Aber es gibt in Aschau eins, es gibt in München auch viele. Dann ist man erst einmal geflasht, würde man heute sagen. Also was erstaunt über diese Buntheit, die diese Beleuchtung, diese traditionelle Beleuchtung darstellt. Das sind Glaskugeln, die mit farbigem Wasser gefüllt sind und die rund um dieses Grab als Beleuchtung, als Zierat verteilt sind. Und früher hat man da Kerzen dahinter gestellt. Und wenn dann natürlich diese Glaskugeln von unterschiedlichem Durchmesser, also da gab es ganz große, wo mehrere Liter Wasser reinpassen, bis zu kleine, wo vielleicht ein halber oder ein Liter reinpassen, mit unterschiedlich farbigem Wasser, also grün und blau und gelb und rot gefärbtes Wasser haben sie da reingetan und jeweils hinter jede Glaskugel eine brennende Kerze. Und diese Kerze flackert natürlich und wirft dann bunte Schatten in der Kirche, die ansonsten vielleicht nicht so bunt ist. Und in diese eigentlich ja sehr traurige Szene des toten Christus im Grab. Und diese bunte Beleuchtung hat auch dazu geführt, im Übrigen, dass man früher gesagt hat, wenn man die heiligen Gräber angeschaut hat, das war ein ganz beliebter Spaziergang am Karsamstag, dass man von Kirche zu Kirche gegangen ist, gerade auch in München, wo es viele heilige Gräber gegeben hat und gibt. Geh mal an Jesus seine Grabkugel einschauen. Also man hat nicht gesagt, gehen wir heilige Gräber anschauen, haben sicher auch einige gesagt, aber gehen wir an Herrn Jesus seine Grabkugel einschauen, weil das Faszinosum war. Und warum das so ist, muss man sich einmal vergegenwärtigen. Wenn wir heute bei jedem Konzert oder von mir aus auch auf der Straße, jede Ampel, überall diese Blinklichter in allen bunten Farben, also wir sind ja von einer Farben- und Blinklichtflut umgeben. Wir suchen ja schon bewusst Orte auf, die nicht der Lichtverschmutzung unterliegen, wo es also dunkel ist, wo es finster ist, wo man die Sterne noch sieht. Und früher war es genau das Gegenteil.
Genau umgekehrt.
Da gab es keine Lichter, da war alles dunkel und man hat sich gefürchtet. Und dann ist man da in die Kirche gegangen und da waren im Normalfall dann Kerzen, viele Lichter, die man sich da früher daheim überhaupt nicht leisten hat können. Und um die heiligen Gräber rum dann große, bunte, funkelnde, flackernde Lichter. Also das war
welche
sowas
Wirkung muss das entfaltet haben? Ja.
Begeisterndes, so wie der erste Kinofilm, den man sieht oder so. Also das war ganz was Besonderes. Wenn man um diese heiligen Gräber mit der heute als kitschig empfundenen Beleuchtung gegangen ist. Und diese Komödie sozusagen hat sich dann fortgesetzt, dass dann in der Osternacht aus dem leidenden Christus, der in dem heiligen Grab lag, ist der auferstandene Christus geworden. Da gab es in vielen Kirchen einen Mechanismus, dass der Christus dann, der leidende Christus, der Dornenbekrönte, abgesenkt wurde. Der ist dann verschwunden in seinem Grab. Und dann musste der Ministrant oben kurbeln und dann ist der auferstandene Christus mit der Siegesfahne ist dann plötzlich über dem heiligen Grab erschienen. Das hat natürlich auch wieder zu lustigen Begebenheiten geführt. In Erhardting gibt es so ein heiliges Grab mit so einem Kurbelmechanismus. Und da hat mir ein Herr erzählt, da haben es früher als Kinder teilweise so gelacht, weil sich der abgesenkte Christus verkantet hat. Der ist dann nur mit einem Fuß ausgestanden und der Auferstandene ist aber schon oben gestanden. Und so. Also diese Anschaulichmachung, wie du gesagt hast.
Hat auch Tücken. Die hat auch Tücken. Sollte funktionieren dann.
Und hat immer dazu beigetragen, dass die Leute halt auch gerne in die Kirche gegangen sind.
Dorothea Steinbacher, am Ostermorgen rufen keine Glocken in die Osternacht, weil sie sind ja noch in Rom. Aber dann kommen sie wieder.
Während des Gottesdienstes in der Osternacht kommen sie wieder angeflogen aus Rom und sind zum Gloria wieder da. Und dann ist die Erleichterung zu spüren. Dann ist diese ernste, stille, ruhige, traurige Zeit vorbei, weil Christus ist auferstanden. Also das ist die Feier der Osternacht. Das Grab ist leer, wissen wir, die Jünger gehen hin und finden das Grab leer, beziehungsweise die Frauen, die ihn einbalsamieren wollen. Und das Grab ist leer und er ist auferstanden und dann ist die Osterfreude da. Und diese Osterfreude bringen zum ersten Mal die Glocken wieder zum Ausdruck, die nämlich aus Rom wieder da sind. Und ganz nebenbei, was ich vorher schon gesagt habe, die haben in verschiedenen anderen Ländern andere Bedeutung. Mhm. In Frankreich zum Beispiel bringen die Glocken aus Rom die Ostereier mit und die Süßigkeiten für die Kinder. Aha. Und während die Glocken logischerweise aus Rom wieder einfliegen, natürlich nach Notre Dame, wohin sonst, verstreuen sie über ganz Frankreich die Süßigkeiten und die Ostereier. Also die lassen es dann aus der Luft fallen. Das ist die Erzählung, die man den Kindern in Frankreich erzählt.
Ach, eine schöne Geschichte, ein schönes Bild.
Und das sind die Glocken, also in Frankreich ganz wichtig. Und bei uns kommen sie wieder und sind zum Gloria wieder da und dann das ganze Jahr wieder da. Und verbreiten wieder Freude mit der Osternachtsfeier. Die Gläubigen, die in die Osternacht gehen und die Osternacht feiern, da wird vor der Kirche ein Osterfeuer entzündet. Und das Feuer wird dann auch geweiht oder gesegnet vom Pfarrer. Und dann begann früher die große Zeit der Zunteldroger oder der Gweichtfeierlaffer. Mhm. Das sind die Buben gewesen früher, jetzt auch die Mädchen. Die Buben, die das geweihte Feuer vom Osterfeuer abnehmen und in die Häuser tragen, wo ja dann das Herdfeuer wieder entzündet wird. Also am Gründonnerstagabends oder am Karfreitag in der Früh wird das Herdfeuer ja gelöscht, habe ich ja gesagt, obwohl man sich sonst immer bemüht, es am Laufen zu halten. Und wieder entzündet wird es dann für ein frisches neues Jahr, quasi auch ein Kirchenjahr, mit dem heiligen geweihten Osterfeuer. Und damit die Buben das von dem Kirchenvorplatz, wo das Feuer anzündet wird, bis in die Häuser tragen können, wo sie dann Geld und Süßigkeiten und gekochte Eier dafür gekriegt haben, haben sie sich einer ganz alten oder bedienen sie sich einer ganz alten Technik, nämlich die mit getrockneten Baumschwämmen, mit dem Zunderschwamm, dieses Feuer zu transportieren. Es gibt schon seit Menschengedenken, also den Ötzi, den man aus dem Eis gegraben hat, der hatte auch schon einen Zunderschwamm dabei in einem Birkengefäß, einem Gefäß aus Birkenrinde hat er einen Zunderschwamm dabei gehabt. Und diese Schwämme haben eine Besonderheit, die trocknet man vorher natürlich, die werden vorher gesammelt und getrocknet und so, dass sie innen dieses Feuer so glimmend bewahren und außen die Schale ist so hart, dass da eben eine Barriere ist und das innen schön weiter glimmt und nicht einfach verbrennt und aus ist. Mhm. Mhm. Und die Burschen, die haben dann diese Buchenschwämme entweder oder dann diese auf Stecker aufgespießt oder halt dann sie so an so Metallhaken hinhängen, weil man die ab und zu ein bisschen schwenken muss, dass da ein bisschen Luft hinkommt. Mhm. Aber nicht zu viel.
Ja, ja.
Weil wenn zu viel Luft hinkommt, dann verbrennen die viel schnell.
Verbrennt er doch, ja.
Und die kommen also entweder an diesem Nussstecken oder an irgendeinem Stecker oder an diesen Drähten, kommen die so ein bisschen schwingen und da machen sich die auf nach dem, mit dem Osterfeuer in den Schwämmen und haben dann auch noch so kleine Fützerl dabei von Haus zu Haus und bringen dann dieses geweihte Feuer in die Häuser. Und die christliche Hausfrau zündet dann also ihren Herd wieder an mit diesem Feuer und bewahrt für dahin das ganze Jahr das Herdfeuer. Und diese Zunderschwämme, weil die Zunderschwämme heißen, nennt man das dann regional Zunteldrong. Also zum Beispiel im Leitzachtal, wo der Andreas Esner, unser Kollege, berichtet hat, nennt man es Zunteldrong. Bei uns in der Gegend, also eher im südöstlichen Bayern, nennt man es Gweichtfeierlaffer. Und das war dann wirklich ein Laffer, weil also die Burschen da nicht gemütlich gegangen sind, sondern wer der erste war, hat den meisten Ohr gekriegt. Das war ein Wettbewerb, also es war ein Wettlauf, wer da schneller war und wer da am meisten Belohnungen einsackeln konnte sozusagen.
Also ich kenne es von mir daheim, als Feuerspringer hat man es bei uns genannt. Und ich habe mal mit meinem Cousin den Fehler gemacht, eben zwar schon den Schwamm am Brennen zu halten und er braucht Luft, aber wir waren auch mal ganz schlau, wir setzen uns aufs Fahrrad, was ja eigentlich überhaupt gar nicht geht. Also die anderen sind da zu Fuß unterwegs und wir sind aber bestraft worden, weil durch den Fahrtwind und das hat uns den Schwamm dann so schnell niederbrennt, dann das Feuerspringer war ganz schnell aus.
Dass er weg war.
Wir haben dann einen Spruch dabei, das heißt, dann glaubt Jesus Christus braucht mal geweihtes Feuer.
Aha.
So heißt es bei uns. Müsst ihr mal nachschauen, ich habe mir noch nie die Mühe gemacht. Bei uns findet das am Karsamstagmorgen statt, was ein seltsamer Zeitpunkt ist eigentlich.
Ja, da hat der Pfarrer wahrscheinlich eine Ausnahme gemacht. Kann ich mir vorstellen, weil eigentlich ist es ein sinnhafter Zusammenhang mit dem Osternacht, mit dem Feuer in der Osternacht, wo dann eben die Auferstehung passiert ist und wo dann die Freude auch durch das Feuer ausgedrückt wird und dann das geweihte Feuer wieder in die Häuser geht. Wahrscheinlich hat sich der Pfarrer gedacht, damit die Burmer nicht gleich nach dem Feier abhauen, sondern in der Osternachtsfeier dabei bleiben, mache ich dann am Karsamstag eine Feier.
Muss ich mal nachforschen.
Oder weil früher, weil die Frauen wahrscheinlich, die mussten ja am Samstag, mussten die ja backen. Und wenn die über dem offenen Feuer gebacken haben früher, dann haben die ja Feier gebraucht.
Also vielleicht war es ganz pragmatisch.
Waren das gesagt, ganz das praktische Erwägungen. Dann ist das erledigt und dann können die da bachen.
Ich werde berichten, was ich da rausfinde.
Interessant, dass es bei euch am Samstag war.
Wenn wir uns so unliturgisch bewegen da im Allgäu.
Ja, genau. Und dann ist es für die Gläubigen natürlich neben dieser freudenvollen Feier in der Osternacht auch ein Anlass, den Speiskorb weihen zu lassen, also Speisen weihen zu lassen. Das ist auch ganz wichtig, weil man dann beim Osterfrühstück nach der Osternachtsfeier diese geweihten Speisen verzehrt. Und das war früher ja traditionell, wo man streng gefastet hat während der gesamten Fastenzeit, war das der Zeitpunkt, wo man wieder üppig gegessen hat und wo man sich richtig den Bauch vollgeschlagen hat. Da gibt es also auch natürlich Kritik von den Aufklärern, die uns überliefert ist. Das finde ich nämlich auch ganz interessant, weil in diesen Speisenkorb gehören ja heute noch erstmal natürlich gekochte Eier, gefärbte Eier meistens, ein Osterfladen, ein weißes Brot also und dann aber auch ein normales Brot, Bauernbrot, also ein Roggenbrot war das früher. Und ein Osterschinken, der ja die ganze Fastenzeit über verboten war. Und Salz und ein Krähen dort man teilweise in manchen Regionen hinein.
Meerrettich,
also ein Stück Meerrettich. Der musste als allererstes vor dem ganzen Frühstück nüchtern verzehrt werden. Jeder ein Scheiberl Krähen. Hat es geheißen, zur Erinnerung an das bittere Leiden Jesu Christi. Hat man Krähen dazu da. In Österreich gehört natürlich der Krähen sowieso zu einer Jausen dazu. Also da ist ganz klar. Aber der gehört also in den Speisenweinkorb hinein. Und und dann habe ich vorher gesagt, dass die Aufklärer da gewettert haben über dieses üppige Mahl, wo sie die Leute im Bauch vollgeschlagen haben und was die vor allem alles haben weihen lassen. Also da 1784 gibt es ein Buch von dem Aufklärer Josef Richter, Bildgalerie katholischer Missbräuche nennt er das. Also das zeigt schon, in welche Richtung das geht. So pflegt die Kirche am Ostertag Eier, Lammfleisch, Kalbsschlägeln und weil sie nun schon einmal im Korbe liegen, auch Schweineschinken zu weihen. Und da zieht er dann her über diesen Aberglauben und so weiter. Der gemeine Mann ist nun einmal der Meinung, dass alles, was geweiht ist, nicht schaden könne. Daher verschluckt er ohne Skrupel auch Fieberbrot und Palmkätzchen und so weiter. Was wird er angesichts eines geweihten Kälberschlägels tun? So muss die Magd also, in Klammern, die bei dieser Gelegenheit wohl auch mitgeweiht wird, die Leckerspeise in reinliches Tuch gehüllet in einem Korb zur Weihe tragen. Und so zieht er dann her über diesen Brauch und endet dann so in der Mitte damit, ja, es gibt aber nicht wenige Familien, die mit kleinen Unverdaulichkeitsakzidenzien kämpfen nach diesem üppigen Mahl. Mhm. Ja, wenn wir den Ärzten glauben dürfen, so sind schon viele deswegen so frühzeitig eingesegnet worden, weil sie viel zu viel der Weihe zu sich nahmen. Das zeigt also wieder mal, dass es wirklich eine Schlemmerei war, dieses erste Essen nach dem Fasten. Und wer schon mal gefastet hat, der weiß ja, dass man da gar nicht so viel essen kann. Da kriegt man Bauchweh, also da muss man langsam wieder aufbauen quasi. Und am Ostermorgen haben sich die Leute den Bauch vollgeschlagen, haben darauf geachtet, dass jeder ein Stück Antlers-Ei kriegt, haben wir schon gesehen.
Genau, haben wir vorhin schon angesprochen.
Da ist natürlich gebacken worden, am Kar-Samstag haben wir schon gesagt, bei euch im Allgäu zumindest mit Feuer, bei uns ja. Wahrscheinlich haben sie es auch nicht so ernst genommen, irgendwie hat man ja da Lämmer backen müssen und diese Gebildbrote, von denen immer die Rede ist, von denen heute eigentlich nur noch das Lamm, das Osterlamm als typisches Gebildbrot zu Ostern übrig geblieben ist. Früher hat man da auch Hasen gebacken und Hähne und Hennen und alles mögliche. Also es waren diese Gebildbrote zu Ostern. In Italien zum Beispiel gibt es die Colomba di Pasqua. Eine Colomba, das ist
eine Taube, oder?
Eine Taube, genau. Also entsprechend dem Panettone, den man auch bei uns kennt. Zu Weihnachten gibt es in Italien die Colomba. Und wenn man dann überlegt, wieso die eigentlich eine Taube an Ostern weihen lassen, käme man auf die Friedenstaube, die uns ja allen ganz gut tun würde. Aber tatsächlich hat diese italienische Colomba di Pasqua, diese Taube zu Ostern, mit einer Schlacht zu tun aus dem 12. Jahrhundert, wo die Lombarden gegen Friedrich Barbarossa gesiegt haben. Und später ist dann in der Kirche in Mailand, in San Simpliciano sind drei Tauben erschienen. Man hat die gedeutet als drei Märtyrer. Und die haben diesen Sieg bei der Schlacht vorhergesagt quasi. Mhm. Also diese Schlacht von Legnano mit dieser Taubenerscheinung hat also dann dazu geführt, dass an Ostern in Italien die Colomba di Pasqua gebacken wird. Also auch ein Hefeteig, Kuchen mit Mandeln und so weiter. Bei uns ist es der Osterfladen oder der Osterzopf. In Kärnten gibt es ein Rheindling. Das ist auch ein Hefegebäck, was in einer Reine gebacken wird, deswegen der Rheindling. Und in vielen anderen Regionen sind es meistens Hefegebäcke, die also in typische Osterform gebracht werden. Osterpinzen gibt es in Österreich noch. Die also dann rituell geweiht werden und zu Ostern verzehrt werden.
Ihr hat mit Dorothea Steinbacher, unserer Brauchtumsexpertin auf BR Heimat, über Brauchtum an Ostern. Da sind wir gerade ja schon bei kulinarischem Brauchtum, ein bisschen mit Gebildbroten. Wir haben vorhin von der Speisenweihe gesprochen, was da auch alles reinkommt teilweise. Auch wie es in der Aufklärung gescholten wurde und kritisiert wurde. Dorothea, gibt's Anhaltspunkte oder Zeitpunkte, wo man sagen kann, Speisenweihe in der Osternacht, seitdem wird es praktiziert oder seitdem hat es Eingang in die Liturgie gefunden? Oder müsste man dann Theologen fragen oder in Kirchengeschichte schauen? Hast du da Anhaltspunkte?
Also, dass es genau fixiert ist, ab 1600 irgendwas gibt es eine Speisenweihe, das gibt es sicherlich nicht. Das sind eigentlich Rituale, die so alt sind wie die Menschheit vermutlich, dass sie etwas, was sie isst, vorher den Göttern oder wer auch immer im Kult verehrt wird, weiht, also unter einer höheren Macht weiht oder dankt auch für das Essen, was da ist. Das haben schon alle Kulturen, alle vorchristlichen Kulturen, von denen wir wissen, haben das gemacht, haben rituelle Mahlzeiten abgehalten und ihre Mahlzeiten den Göttern geweiht. Also ich habe gerade vor kurzem referiert über den Brandopferplatz am Langacker bei Bad Reichenhall. Das ist ein riesiger bronzezeitlicher Brandopferplatz, den man da ausgemacht hat, wo also rituell erlegte Tiere verzehrt wurden. Und anschließend, die haben es also richtig aufgegessen, das waren Mahlzeiten, aber eben rituelle, ja, nicht einfach Hunger, Essen, fertig, sondern da hat man sich eingefunden an diesem Ort und hat dann die Überbleibsel auf diesen sogenannten Brandopferplatz gelegt, hat auch das Tongeschirr mit auf dem oder von dem man gegessen hat zerbrochen und auf diesen Platz gelegt. Und den Göttern geweiht und wahrscheinlich um eine gute Reise gebeten, weil das an so einem Durchgangsverkehrsknotenpunkt war. Und man weiß vom alten Rom bis nach Japan und bis nach Ägypten und bis nach, ich weiß nicht wohin, auf der ganzen Welt, auf der ganzen nicht-christlichen Welt wurde Brot geweiht, wurden Bohnen geweiht, wurden Mahlzeiten geweiht und dann zu Ehren der Götter entweder verzehrt oder einfach den Göttern dargebracht. Also wir wissen alle, aus Asien haben wir schon oft gesehen, wie in Bali diese kleinen Altärchen mit Reis und Früchteopfer bestückt werden, wie also Reis den Opfern den Göttern geopfert wird und dann anschließend unter Umständen nicht verzehrt wird. Also etwas, was die Menschen wirklich weggeben, was sie selber auch essen könnten. Und in diese Reihe gehört unsere österliche Speisenreihe hinein. Die genaue Zusammensetzung ist ja sowieso von Region zu Region unterschiedlich. Und früher war das natürlich nicht so ausgeklügelt, dass man einen Korb wirklich gefüllt hat mit dem, was sie gerade aufgezählt hat und noch eine Osterbutter dazu, die also im Berchtesgaden dazugehört, aus besonders schönen Holzmodeln, weil da natürlich die Sennerinnen den Butter gemacht haben, sondern da hat man vielleicht nur Brot geweiht und an Ostern die Eier, sobald es mit dem Eierbrauchtum aufgekommen ist. Zuerst waren es ja nur rote Ostereier, weil die Farbe Rot ist ja die klassische Ostereierfarbe, die antidämonische Farbe, die auch die Farbe, die für Liebesgaben stehen. Also so Ostereier waren auch rote Ostereier, vor allem Liebesgaben zwischen Männern und Frauen.
Da muss ich nachfragen, wie sind Sie früher zur Farbe Rot gekommen? Also völlig, man kauft ja keine Färbe, also Farbe.
Man kauft
oder wie,
keine Färbetabletten also muss, oder so.
Ja,
genau. Nee, also die Leute, die sich nichts leisten konnten, die haben wahrscheinlich mit Naturfarben gefärbt, so wie es jetzt auch wieder sehr modern ist, weil man diese ganze Chemie nicht mehr da ums Ei rum haben will. Die haben dann Rana hergenommen, also rote Beete, rote Rüben, die also sehr schön rot färben. Oder rote Zwiebelschalen, die Schalen von roten Zwiebeln, geben ein wunderschönes Dunkelrot. Und in den Klöstern haben die natürlich teure rote Farben gehabt. Aber ob die jetzt unbedingt mit reinem Purpur ihre Ostereier gefärbt haben, das glaube ich auch nicht. Also das wurde schon auf natürliche rote Farbstoffe zurückgegriffen. Auch rote Erde kann man hernehmen, wo es eben rote Erde gibt. Ja, das ist dann vielleicht nicht dieses klassische Knallrot, was wir jetzt aus chemischen Farben eben kennen. Aber also die Schale von roten Zwiebeln und rote Beete, also Rana, rote Rum.
Rande.
Also Rande heißt es gleich.
Ja.
Bei uns heißt es Rana. Geben ein wunderschönes Rot. Und genau, die roten Ostereier hat man vielleicht einfach nur die Eier zum Weihen getragen und Gott geweiht. Und man hat wahrscheinlich immer schon Brote als Hauptnahrungsmittel geweiht. Das wird ja nicht nur zu Ostern gemacht, sondern es gibt ja Agatha-Brote und es gibt Wendelins-Brote und es gibt alle möglichen Mechthildis-Brote. Also in unterschiedlichen Pfarreien oder unterschiedlichen Orten, wo bestimmte Heilige verehrt werden, hat man Brote gebacken, halt einfach als Brot, als Synonym für Essen, für Nahrung, für lebensnotwendige Speisen. Und die im Gottesdienst geweiht, sagen wir jetzt mal der Agatha zu Ehren, und die dann in der Kirche verteilt oder auch mit nach Hause genommen, als Heilmittel, als Speise, als Zaubermittel. Und an Ostern ist es eben das ganz besondere Osterbrot, was dann auch ein helles Brot ist, aus hellem ausgemahlenem Weizenmehl, was ja ganz was Besonderes war früher. Da hat dieses helle Weizenmehl, das hat sich erstens nicht jeder leisten können. Und die es gehabt haben, die haben es wirklich nur zu besonderen Anlässen verwendet.
Teilweise vor dem Hintergrund ist dann das Osterlamm, so wie man es heute kennt, aus so einer Form, ist eigentlich eher ein bisschen eine ausgetüftelte Angelegenheit. Könnte man vorstellen, so alt ist das Teil dann auch wieder nicht, oder diese Art zu backen mit so einer Form?
Nein, vermutlich nicht, weil also unsere Osterlampeform, das ist ja quasi so eine doppelte Gussform, wie man es aus dem Bronzeguss kennt oder so. Und dann zwei solche Stecker, damit es auch steht, aufrecht, und dann stellt man das da im Backofen rein. Und wenn man sich vorstellt, dass die Leute früher bis weit ins 19. Jahrhundert haben die ja nicht so ein, oder bis ins 20. Jahrhundert teilweise, keinen Backofen in der Küche drin gehabt, so wie wir mit stufenlos einstellbar, sondern die haben einen Holzbackofen gehabt. Wenn sie selber Brot gebacken haben. Und natürlich haben im 19. Jahrhundert die wohlhabenden städtischen Haushalte dann schon einen, Sparherd oder so ähnlich haben die geheißen, mit einem Backrohr. Aber das war alles nicht darauf ausgelegt, auf diese Feinbäckerei, die wir jetzt zu Hause machen, sondern so ein Lamm hat man dann entweder beim Konditor oder beim Bäcker gekauft, die da die Möglichkeiten gehabt haben. Oder man hat selber ein Butterlamm gemacht zum Beispiel. Das können heute einige alte Frauen, kenne ich, die es noch machen, einfach aus einem Stück Butter ein Butterlamm zu formen. Da muss man die Butter so halb weich werden lassen, dass er noch formbar ist, also nicht zerläuft. Aber er muss halt formbar sein. Und da formt man dann so eine Lampe draus. Jetzt sind wir leider nicht im Fernsehen, sonst könnt ihr es herzeigen. Ich habe ein wunderschönes Butterlampe geschenkt gekriegt von einer älteren Frau aus der Nachbarschaft, die dann so mit so einem Holzsteckerl macht die dann so Kringel rein, und das ist dann das Fell. Früher haben sie das auch gespritzt, das Butterlampe, also so ganz fein das Fell durch so eine Spritztülle aufgespritzt oder durch ein Sieb durchgedrückt, dem Butter. Und dann hat man dieses Butterlamm gehabt. Und noch viel früher hat man wahrscheinlich, so wie viele andere Gebildbrote, aus einem Hefeteig, vielleicht sogar aus Brotteig, versucht, Figuren zu formen, Tiere zu formen, ein Hasen, eine Henne oder eben auch ein Lamm zu formen. Aber wir wissen alle, wenn man da sorgfältig einen Hefeteig formt, dann hat er so sein Eigenleben und dann hat er nur noch vage Ähnlichkeit mit dem, was man ursprünglich vorgehabt hat. Aber so sind diese Gebildbrote, wo man also so ein Gebilde formt aus Teig, entstanden. Und dann hat man natürlich noch mit Rosinen oder Gewürznelken versucht, ein bisschen Augen oder Struktur reinzubringen.
Wenn ich die Kulinarik jetzt noch verlassen darf, was mich interessiert, die Osterbrunnen, das Osterbrunnenbrauchtum. Ich frage ja immer gerne nach, und du hast mich gerade schon belehrt, manches kann man nicht sagen, manches ist buchstäblich schon immer da gewesen, in verschiedensten Variationen, überall auf der Welt, in Schattierungen. Aber mich interessiert dann immer, gibt es einen Zeitpunkt, wo ist was entstanden oder wer hat was initiiert? Bei einem päpstlichen Erlass ist es einfach, wenn die Kirche ab da und da vorschreibt, die Liturgie wird so und so umgeschmissen oder anders gemacht, oder da ist ein Konzil und jetzt machen wir es so. Seit wann gibt es Osterbrunnen?
Also es gibt da keinen päpstlichen Erlass, und nichts, der plötzlich Osterbrunnen erlassen hat. Es gibt auch keinen festen Zeitpunkt, wo man sagen kann, diese Art bei uns jetzt einen tatsächlichen Brunnen mit Ostereiern und Grünzeug zu schmücken, das bezeichnet man als den Osterbrunnenbrauch. Also bei uns in Südbayern gibt es den noch gar nicht so lang. Der kam eher aus Franken zu uns runter, da gibt es das schon länger. Zugrunde liegt dem Ganzen, dass man im Frühling natürlich, da gab es hat man die Brunnen geputzt, hat man die Brunnen gesäubert und sauber gemacht. Und das war auch eine rituelle Angelegenheit, weil das Wasser war ja lebensspendend. Also die Brunnen, wo man früher noch das Wasser an den Brunnen hat holen müssen, waren die essentiell wichtig. Auf Brunnenvergiftung ist die Todesstrafe gestanden. Also so ein Brunnen, ein Wasserbrunnen mit Trinkwasser, war also das Zentrum des Dorfes und das Zentrum des Lebens. Und deswegen hat man natürlich zu einem, einfach mal im Frühling und dann zu so einem hohen christlichen Frühlingsfest wie Ostern eben, zu diesem Hochfest die Brunnen geschmückt.
Kommt mir gerade so ein Sinn, Gedanke jetzt von mir da, habe ich mir noch nie so richtig überlegt, aber ein Brunnen, ein Dorfbrunnen, ist keine Deko, sondern wie du gerade beschreibst, also ist mir jetzt völlig abhanden gekommen, die Überlegung und die Vorstellung, dass das lebenswichtig war.
Ja, das war das Zentrum, das war lebenswichtig. Da gibt es unglaublich viele Sagen, die da drumherum entsponnen haben. Und was ich so bezeichnend finde, ist eben das, was ich gerade gesagt habe, dass auf Brunnenvergiftung die Todesstrafe stand. Weil also wer mit dem Brunnen was reingeworfen hat oder da Unfug damit gemacht hat, der hat das Wasser für ein ganzes Dorf, für viele Menschen kaputt gemacht. Und es gab da keinen Wasserhahn, den man einfach auftrat hat und dann hat das funktioniert. Und deswegen waren diese Trinkwasserbrunnen, die für die ganze die Versorgung von vielen, vielen Familien zuständig waren, ebenso wichtig. Und weil die so wichtig waren, sind natürlich vorchristliche oder sagen wir mal jetzt naturrituelle Bräuche ins christliche Brauchtum eingeflossen. Ich meine, das Ei, das ist ja nicht primär ein christliches Zeichen oder ein christliches Brauchtumsgegenstand. Das Ei ist immer schon ein Symbol für Fruchtbarkeit und Weiterleben. Und immer schon hat die Menschen die Frage bewegt, wer war zuerst die Henne oder das Ei. Aber Tatsache ist, dass das Ei dann christlich umgedeutet wurde. Man hat ja gesagt, so wie beim Osterei, beim Eierbecken, wo man dann beim Osterfrühstück die Eier gegeneinander schlägt und da gibt es dann verschiedene Spiele und Gaudi und so. So wie beim Eierbecken die Schale von dem geweihten Ei aufbricht, so ist Christus aus dem Grab auferstanden. So ist Christus von den Toten wieder ins Leben zurückgekehrt und so weiter. So hat Christus Leben geschenkt. Und so wie aus dem Ei eben wieder ein Hühnchen entsteht, ist es ein Symbol für Fruchtbarkeit. Und so hat man eben diese Brunnen, die ja durch dieses Wasserspenden per se die Symbole für Fruchtbarkeit und Leben sind, hat man die mit einem anderen ganz starken Fruchtbarkeitssymbol geschmückt, nämlich mit dem Ei, was auch noch mit dieser Osterbedeutung aufgeladen war, und mit grünen Zweigen, die ja um Ostern rum erst allmählich so rauskommen, weil dieses Grün einfach die große Hoffnung auf Fruchtbarkeit und Leben ist. Und so kommt also Vorchristliches und Christliches und Eier und Brunnen und Wasser und Ostern, kam das zusammen.
Ein großes Fest des Lebens.
Ein so großes gesehen, Fest des Ostern. Lebens und eine große Mischung von allen möglichen Kulturen seit Jahrtausenden im Prinzip.
Dorothea Steinbacher, unsere Brauchtumsexpertin, heute bei uns im Studio. Dorothea, jetzt so zum Schluss noch ganz schnell eine ganz wichtige Frage. Woher kommt der Osterhas?
Der Osterhas ist ein wichtiges Fruchtbarkeitssymbol und hat es auch aus vorchristlicher oder unchristlicher Zeit ins christliche Osterfest geschafft, weil der Hase sich ja sprichwörtlich wie die Karnickel vermehrt. Und eines der Symbole für Fruchtbarkeit und Vermehrung ist. Und so hat dieser ganz unchristliche Osterhase das auch in unser christliches Osterfest hineingeschafft.
Wir haben es jetzt halt nicht mehr geschafft, dass wir noch nach Emmaus gehen. Und es hätte noch zum Weißen Sonntag hätten wir auch noch schauen müssen als Ausblick nach Ostern. Dorothea Steinbacher, du bist wieder hier und bereicherst uns mit deinem Wissen und deinen Kenntnissen. Am 18. April weißt du schon, um was es da geht dann?
Der 18. April ist wahrscheinlich so kurz vorm Georgitag und vorm Markustag und vor dem Marienmonat Mai. Und da werden wir da sicher drauf zu sprechen kommen.
Dorothea Steinbacher, vergelt's Gott für deinen Besuch bei uns hier im Studio. Habe die Ehre in BR Heimat. Dankeschön.
Vielen Dank. Mir hat's auch eine Freude gemacht.
Servus.